Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Folge bin ich nach 6 Jahren mal wieder zurück in der BMW-Welt München. Und hier hat sich einiges verändert. Damals war ich zu Gast bei 2-Sterne-Koch Bobby Breuer im Esszimmer und heute treffe ich den Mann, der das Erbe dieses Ausnahmekochs angetreten hat und das Restaurant in eine völlig neue Richtung geführt hat. Jens Madsen. Geboren in Tansania, aufgewachsen am Chiemsee, geprägt von Stationen in München, London, Melbourne, am Tegernsee und natürlich in Hamburg, wo er im Herlin wichtige Erfahrungen sammelte und jetzt Küchenchef eines komplett neu gedachten Restaurants, The Cloud by Käfer. Jens verbindet Einflüsse aus Afrika, Asien und Europa mit regionalen Produkten und einer Idee, die er Culinary Nomadism nennt. Seine Gerichte erzählen von Reisen, Erinnerungen, Begegnungen und auch seiner Herkunft. Und sie zeigen, dass hier jemand eine wirklich eigene Handschrift entwickelt hat. Warum dieses Restaurant heute anders ist als vor 6 Jahren, wie Jens die Arbeit von Bobby Breuer weiterdenkt und gleichzeitig etwas vollkommen Neues geschaffen hat und was seine Küche so besonders macht, all das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß bei diesem Gespräch mit Jens Madsen, der meines Erachtens noch für richtig Furore sorgen wird. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung und auch eine klare Empfehlung. Sailing Classics, ein Segelreiseanbieter, der sich auf etwas spezialisiert hat, das man heute nur noch selten findet. Entschleunigtes Reisen auf klassischen Yachten. Keine Entertainment-Shows, keine Massen, sondern echte Seefahrt, Wind, Wasser und das Gefühl, Teil der Reise zu sein, statt nur Passagier. Auf diesen meist einwöchigen Turns entsteht schnell eine Atmosphäre, die man sonst kaum erlebt. Man isst gemeinsam, lernt die Crew und das Schiff kennen, kommt mit Menschen ins Gespräch, die Genuss und Ruhe genauso schätzen wie man selbst. Eine Reiseform, die vieles kann, nur keine Hektik. Und genau auf einer solchen Reise bin ich dabei. Auf der Segeljacht Kairos, einem 38 Meter langen Zweimaster, geht es rund um Mallorca. Eine Tour, die wir kulinarisch vertiefen. Marktbesuche, lokale Produzenten, Wein, Salz, Olivenöl, kleine feine Einblicke in das echte Mallorca. Das heißt also, wer die Insel einmal genussvoll, persönlich und in einem außergewöhnlichen Rahmen erleben möchte, findet hier die perfekte Mischung aus Segeln, Entdecken, Entspannen und guten Gesprächen. Vielleicht habt ihr ja Lust, mich auf dieser Reise zu begleiten. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei sailing-classics.com und den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Also, Schiff ahoi. Und jetzt geht's los mit Jens Madsen. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotel Guide. Herzlich willkommen, lieber Jens Madsen. Oder ich sag danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne.
The Cloud, ehemals Esszimmer. Ich war vor 6 Jahren zuletzt da. Warst du vor 6 Jahren schon hier?
Da habe ich gerade angefangen hier.
Ja?
Ja, gerade hier im Haus angefangen. Da haben wir die Barbary umgebaut und dann habe ich die Barbary erstmal gemacht.
Ja.
Und dann nach einem Jahr Barbary, wie sich alles eingependelt hat, bin ich dann nach oben gegangen. War eine coole Zeit, mal raus aus der, ja, doch Bubble-Sterne-Gastronomie, mal ein bisschen größer denkend zu arbeiten, hat mir gut getan und ja, mich auf vieles vorbereitet.
Und du warst ja extrem viel unterwegs, ne?
Ja.
Also, Vita, mach mal, von, von null an.
Von null an. Ja, also, bin mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen und an den wunderschönen Chiemsee in Chiemgau.
Ja, bist du in Tansania geboren?
In Tansania geboren, genau. Mhm. Aber die Familie kommt eigentlich aus Ruanda, aber während des Genozids sind wir nach Tansania.
Mhm.
Ja, in wunderschönen Chiemgau. Schule dort gemacht, dann wollte ich eigentlich Hotelfach Kaufmann werden. Bin auf eine Hotelfachschule gegangen.
Ja.
Und dort hatte ich einen Kochlehrer, der gesagt hat, hey, versuch's doch mit Kochen, weil er sieht mich mehr als Koch als Hotelier.
Ja.
Und dann hat er mich an so einem Wettbewerb angemeldet, ohne dass ich es wusste. Den habe ich mitgemacht, gewonnen und dann
war es. Also da hast du umgesattelt während der Ausbildung, genau. Hast gesagt, okay, jetzt wird's Koch.
Ja.
Ja.
Genau.
Und dann, aber man braucht solche Leute auch, die das erkennen, ne?
Ja.
Bist du dem dankbar noch?
Ja, voll, voll. Mega dankbar und ja, vor allem, ich wusste ja auch gar nicht, ja, dass Kochen so schön sein kann. Also für mich war es halt immer, klar, ich komme aus einer Gastrofamilie so ein bisschen, aber es war halt immer eher so Gasthaus, so
ja
satt muss es machen. Und dann hatte ich die ersten Probearbeiten, irgendwie kann ich mich noch erinnern, bin ich mit 16 dann nach München hochgefahren, um dann Probe zu arbeiten und das waren halt von Airport-Hotels bis dann ich ins Mandarin gegangen bin, die damals noch ein Sterne-Restaurant hatten und ich dann gesehen habe, wow, also, das hat mich so geflasht. Das war
schon ein großer Schritt.
Ja,
ne?
Und ich wusste aber nicht, was der Michelin ist, muss ich auch
ehrlich sagen. Das ist auch manchmal ganz gut.
Dann, aber das war für mich so dieser Wow-Moment, so dieses Wow, diese Farben, was da gekocht worden ist, diese, ja. Und das hat mich so in den Bann gerissen und es war dann einfach, ja, ab da ist es um mich geschehen sozusagen.
Und das heißt, du hast die Ausbildung dann im Mandarin Oriental gemacht,
genau.
Hier? Und
War eine super Ausbildung, weil wir hatten nur eine Küche für alle Abteilungen, also von Fine Dining, Michelin bis Banquet, Room Service, Dachterrassen. Wir hatten so viele Outlets und es ging halt aus einer kleinen Küche raus mit 8 Mann.
Ich meine, viele sagen ja auch, Hotel ist eigentlich, Koch ist die härteste Schule, ne? Weil du ja alles machen musst. Zimmerservice und alle Geschichten,
ja, definitiv.
Was du da kochen musst.
Also wie oft hatte ich Frühstücksdienst und dann hat der Küchenchef vergessen, dass ich Frühstücksdienst hatte und irgendwann um 9, 10, wenn du um 5 Uhr angefangen hast, um 9, 10 bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Chef, ich hatte Frühstücksdienst und muss morgen wieder zum Frühstück, dürfte ich nach Hause. Was? Warum bist du noch hier? Und ich so, ich hab's jetzt schon dreimal gesagt.
Oh. Aber das ist schon hart, ne? Aber ja, du lernst halt auch alles kennen, ne?
Ja, es war super.
Du kannst fein, ja. Wie groß, ne? Ja.
Das war schon sehr gut. Ja, und dann am Tag meiner Abschlussprüfung habe ich die gemacht und dann bin ich am Abend noch nach London geflogen. Ohne Ergebnis in der Tasche. Ich wusste, dass ich bestanden habe,
ja.
Soweit, und habe in London dann meinen Job da angefangen. Da war ich dann in Launceston Place bei Tim Allen. Das hatte da gerade aufgemacht. Haben dann gleich im ersten Jahr unseren Stern dort bekommen.
Ja. Wie kam das dazu? Ich meine, hattest du da Kontakte oder wer hat dir
Ich hatte einen Kontakt. Ja? Das war ein ehemaliger Sous-Chef von Mandarin, der dort war. Und der mir auch ein Zimmer dann bei sich im Haus angeboten hatte.
Weil das ist ja noch die nächste Hürde in London, ne?
Ich war ja auch blauäugig, ich bin da hingegangen, ich hatte kein Geld, nichts mehr.
Der verdient's auch nicht so viel.
Und das Einzige, weil ich wusste, okay, die haben kein gutes Bier dort, ich habe mir 10 Bier in meinen Koffer reingepackt.
Nein, ehrlich?
Anstatt Klamotten genug mitzunehmen. Und dann bin dann darüber gereist, blauäugig, ohne Kohle, ohne nichts. Und dann stehst du dann da und dann denkst du dir erstmal, ach scheiße, die Stadt ist doch ein bisschen teurer als gedacht.
Aber wahrscheinlich muss man das so machen.
Ja.
Ne? Nicht drüber nachdenken, weil hättest du drüber nachgedacht, hättest du es wahrscheinlich nicht gemacht.
Nee, überhaupt nicht. Und dann war ich da mit meinen 20, 19 Jahren.
Ja.
War super, war ein busy Restaurant. Also wir hatten 80 Sitzplätze, mittags, abends, jeden Tag voll.
Volle Kanne,
kleine Küche, also im Keller unten, wirklich so, wie man sich es in London noch vorstellt. Früher war das super strenger Chef, also aber super gute Sachen gekocht. Da gleich die Patisserie übernommen mit meiner ersten Stelle.
Hast du? Ja.
Das Ding war halt so ein bisschen, ja. Die Sprachbarriere war da. Ich dachte, ich kann gutes Englisch, aber dort, dann war einer aus Birmingham da, einer aus Schottland und ich stand da so, was sagen die zu mir?
Und die geben sich auch keine Mühe,
dir
das in Ruhe zu erklären.
Natürlich,
ne?
Nicht, natürlich.
Sondern du
nicht.
Kriegst mal eben sowas rübergeworfen.
Ja, da war ich eigentlich ganz froh, dass ich dann hinter meiner Glaskuppel, das war die Patisserie, war so eine kleine Glaskuppel, also mitten in der Küche,
ne?
Kleine Schutzzone.
Aber jetzt hast du wahrscheinlich, jetzt kannst du überall. Kommst du überall klar nach der Schule, ne?
Ja, doch.
Also da kann dir keiner mehr irgendwie mit sonst welchem Dialekt kommen, verstehst alles jetzt.
Ja, doch. Ja, nach London wollte ich dann wieder zurück. Also meiner jetzigen Frau, die hat in Zürich gearbeitet und dann wollten wir irgendwo eine Homebase finden. Sind nach Hamburg gegangen, wo ich die beste Zeit meines Lebens im Endeffekt hatte.
In Hamburg?
Christoph Riffer im Herdin, 3 Jahre. War die beste Zeit. Also wir haben da einen Freundeskreis aufgebaut, einfach auch. Also mit dem Küchenteam, was da gerade war, wir treffen uns regelmäßig, gehen auf Hochzeiten zusammen, laden uns jeder, heiratet so jetzt nach und nach, treffen uns immer wieder, alle Jungs kommen immer her.
Wer ist denn da? Wer gehört denn dazu?
Christian Hüms, Matthias Barth von Feeling, Alex, mein Sous-Chef, mit dem habe ich dort schon gearbeitet.
Wann war das? Welches Jahr?
2016, 17, irgendwie sowas muss es gewesen sein. Gut. Irgendwie so in den Dreh. Ja, Wahnsinnszeit. Auch mit Christoph Rüffer, was der einen beigebracht hat, das ist schon Chapeau. Das ganze Haus insgesamt, ja. Hamburg war einfach eine tolle Zeit. Aber auch das ging irgendwann zu Ende. Und dann sind wir nach Australien gegangen.
Aber gewollt.
Gewollt, ja.
Ihr wolltet nochmal weg. Ihr wolltet zusammen irgendwo hin.
Irgendwie. Und es war dann, hat sich gut ergeben. Waren coole Restaurantszenen in Melbourne. Und ja, haben wir gesagt, das machen wir. Sind dann ins Videmont. War ein wunderbares Restaurant. Man musste sich ja dann entscheiden in Australien mit dem Visa. Du darfst ja dann nur 6 Monate in einem Betrieb arbeiten. Und da habe ich gesagt, komm, ich gehe nochmal weiter. Dann bin ich ins Azad gegangen, was so ein richtig busy Restaurant war. Die Küche war so groß wie die Bar hier, 150 Gäste, auf richtig gutem Niveau. Ja. Bockstation, Dimsum, alles so ein bisschen asiatisch, das Ganze, also eigentlich voll asiatisch.
Und hattest du das vorher schon drauf oder hast du das da gelernt?
Da habe ich es gelernt. Da habe ich es gelernt. War mega, mega cool. Und dann sind wir von Australien an Tegernsee wieder.
Ach. Das sind ja auch Brüche.
Das war es wirklich. Ja. An Tegernsee, im Restaurant Überfahrt beim Herrn Jürgens. War auch sehr schön. Tegernsee komplett unterschiedlich auf einmal, ne? Ländlich alles.
Ja, ich meine, du kommst da aus der Großstadt. Ja. Und dann bist du da in der gemütlichen.
Ja. Gut, und ich dachte, super, Berge, See, viel Freizeit machen, war nicht so ganz gegeben.
Aber rausgucken konntest du.
Rausgucken konnte man
Küche
auf die Berge.
Fenster.
Ja, voll. Wunderschönen Alpenblick hatten wir. Den hatte ich sehr viele Stunden.
Ja.
Naja, und dann hat sich das hier ergeben.
Genau, und das war, hatten wir gerade gesagt, 2019 im Winter. Bist du als Sous-Chef hergekommen, oder?
Ja, ich bin als Sous-Chef für die Barbary.
Und hast die eben ein Jahr gemacht.
Genau, und dann bin ich mit hoch. Und am Anfang waren es hier noch 2, 3 Sous-Chefs. Und es war dann, du warst der kleinste Sous-Chef. Ging dann ganz schnell eigentlich, dass ich dann irgendwann der Einzige war. Und war eine super Zeit mit Bobby. Viel Zeit verbracht. Wir sind auf viele Außerhaus immer zu zweit nur gefahren. Kochkurse zusammen gemacht, viel gekocht hier. Der hat mir das ganze Haus natürlich auch eingeprägt, ne? Also der hat sich ja als Culinary Director hier des ganzen Hauses gesehen oder ist es ja auch gewesen. Ja, und was wir an Veranstaltungen gemacht haben, an Feiern, an Menüs zusammen kreiert haben, es war schon viel.
Vielleicht sagen wir es nochmal für die, die das nicht kennen. Also wir sind ja hier in der BMW-Welt. Das heißt, unten haben wir eine riesige Ausstellung mit den ganzen BMW-Modellen und dem, was dazugehört, also Mini, Rolls-Royce, das ist es.
Mini, Rolls-Royce.
Stehen Neuwagen, da haben ein paar Oldtimer dazwischen. Also das ist schon eine schöne Erlebniswelt, die hier gebaut ist. Das Museum ist auch an.
Genau, Museum machen wir auch noch.
Gleich dabei. Und hier gibt es eben entsprechende kulinarische Spots, weil die vielen Menschen, die sich hier bewegen wollen, natürlich auch haben wir auch Hunger.
Ja, wir haben viele Outlets hier im Haus, die wir betreiben, alle von Käfer aus. Vom Eventküche unten, wo wir bis zu 3000 Leuten Events hier machen können im ganzen Haus. Das Coole hier an der Location ist, dass du auf jeder Fläche ein Event machen kannst. Also du musst ja nur die Autos wegfahren.
Und das ist ja, die sind ja mobil. Das geht ja einfach.
Und dann kann man überall ein Event machen, ob auf der Abholer-Lounge oder so. Dann haben wir viele kleine Cafés überall im Museum, hier unten. Dann die Barbary natürlich, was unsere Brasserie so ein bisschen ist. Was aber jetzt eher zum Ausbildungslokal auch wird. Also sind jetzt 4 feste Köche und im Service und haben 16 Azubis. Also
okay.
Die haben sich richtig dieses Ausbildungsnachweis. Und tatsächlich haben wir es jetzt auch so gelöst, dass jetzt eine Stelle fällt bei uns weg. Und die wird jetzt immer aufgefüllt mit den besten Azubis der Barbary.
Ja, cool, also dann habt ihr so richtig so ein Jugendcamp, Nachwuchscamp.
Genau, was perfekt für uns ist, weil die kennen das Haus dann schon.
Und die lernen natürlich auch da aber ja. Lernen auch mal, wenn es gebraucht wird, unterschiedliche Outlets kennen.
Genau.
Das ist cool.
Und ja, Premium-Abholer-Lounge haben wir auch noch. Es werden hier bis zu 200 Autos am Tag abgeholt, immer noch. Und wir dürfen den ganzen Tag mit ihrer Familie hier essen, trinken.
Ja?
Genau.
Aber bei euch nicht?
Nee, bei uns
bei nicht. Euch nicht. Genau, und dann kommen wir also hierher. Also wir sind hier im obersten Geschoss und deshalb heißt es auch The Cloud. Unter anderem, weil wir den Wolken nahe sind. Ich meine, du warst denn also 5-6 Jahre hier und dann zeichnet sich irgendwann ab, der Alte geht irgendwann. Nee. Oder wie hat sich das entwickelt? Weil ich meine, du gehst ja dann auch in die Planung oder du musst überhaupt überlegen, was passiert hiermit? Also ihr alle natürlich. Wird es umbenannt? Wird es umgebaut? Und so weiter und so fort.
Irgendwann kam der Herr Käfer und Bobby zu mir und sagte so, ob ich mir vorstellen könnte, das weiterzuführen. Und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Also für mich war das ein absolutes No-Go. Ich habe gesagt, nee.
Das wusstest du sofort?
Ja, ja, also das wusste ich sofort. Ich habe gesagt, das Esszimmer, das ist Bobby Breuer, das geht nicht. Das möchte ich auch nicht. Weil ich habe für mich war immer schon klar, dass mein Stil ein bisschen anders ist. Ich hatte schon immer in meinem Kopf weiß man ja, was man ungefähr machen will irgendwann. Und es war für mich schon komplett unterschiedlich. Und ich habe auch gesagt, so Bobby Breuers Fußstapfen 1:1 nachzufüllen, das wäre ich auch nicht. Und habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und dann war der Herr Käfer, hat mich dann irgendwann eine Woche später dann wieder angerufen, hat gesagt, ja, komm mal bei mir bitte ins Büro vorbei. Dann bin ich zu ihm ins Stammhaus, ins Büro. Und dann sagt er so, was stellst du dir eigentlich vor? Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Also wir haben viel darüber geredet und dann hat er gesagt, wir machen das große Ding hier raus. Also wir bauen es um, wir ändern den Namen, wir machen das. Und ja, das hat mich halt wirklich abgeholt, dass er mir zugehört hat und gesagt hat, was willst du? Und machen wir das zusammen. Und ja, also ich wusste, dass meine nächste Stelle auf jeden Fall eine eigene Stelle wird.
Nee, aber dass du bleiben kannst und quasi das so gestaltet wird, das hören wir ja gleich, ob das so gestaltet wurde, wie du das gewünscht hast.
Nee, natürlich nicht. Also das ist eine einmalige Sache.
Das ist eine einmalige Chance.
Das ist so viele gute Köche, die auf dem Markt sind und dann gibt es so einen Jungspund wie mir, der noch keine Erfahrung in der eigenen Stelle, Chefposition hat und dann aber auch gleich einen großen Umfang mitzugeben.
Aber als du mit Michael Käfer sprachst, dann da hattest du ein klares Bild. Da hast du ihm so deine Vision erklärt.
Ich habe ihm meine Vision erklärt, er hat mir seine und wir konnten uns da sehr, sehr gut treffen.
Ihr hattet relativ viel Schnittmenge.
Ja, genau. Ja, also cool. Es war immer so, dass wir gesagt haben, dieses Reisenthema, dieses Kulinarik erlebbar zu machen, Regionen zu erforschen, die noch nicht so ganz erforscht worden sind oder...
Und passt ja auch eigentlich gut zu diesem Ort, ne?
Ja, voll.
Also, dann hieß es, okay, jetzt müssen wir irgendwie Termine.
Genau. Und dann,
oder war klar, wann Bobby geht?
Es war dann klar, dass Bobby dann zum 31.12. geht. Dann haben wir angefangen, mit Designworks viel zu arbeiten. Designworks ist von BMW intern nochmal eine Unterfirma im Endeffekt, die viel Design machen, jetzt nicht nur für Autos, sondern auch komplett Lifestyle bis Häuser, alles mögliche designen können. Und waren super kreative Menschen dabei, also wahnsinnig gutes Team um mich gehabt, die so viel Kreativität mit reingebracht haben und so viele Sachen, die man nicht kannte davor. Ne? Also man lernt
auch unfassbar viel dabei.
Ja,
ne?
So viel, also man lernt so viele tolle Materialien kennen, bis was weiß ich, also
was überhaupt möglich ist, ne?
Ja, ja, und das ist auch schlimm für zu Hause, sage ich auch ganz ehrlich. Also,
das wollte ich
auch
sagen. Aber es ist ja so ein bisschen so, als wenn du, sag mal, ich würde mal jetzt annehmen, wenn ich mir das angucke, ein ganz gutes Budget hast und du musst auch dein Haus neu gestalten. Und du weißt aber auch, das ist jetzt soll nicht nur 2 Jahre cool sein oder 3 Jahre, sondern das muss auch halten.
Ja. So? Das ist
wirklich. Und du kaufst ja jetzt nicht nach und nach ein Möbelstück und sagst, ach, das finde ich auch mal cool und das würde auch passen, sondern ihr musstet das ja einmal komplett ja. aus dem Guss machen. Nun waren das Profis oder sind das Profis, ja. aber man muss damit ja auch immer konform gehen.
Ja, ja, klar. Und für die war das auch das erste Restaurant, was sie gemacht haben. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt... Ich war immer hinter der Machbarkeit hinterher, so ein bisschen so, boah, wie wollen wir das umsetzen? Können wir das umsetzen? Ja. Weil natürlich, wir hatten tausende Ideen und tausende auch wieder umgeworfen, weil es halt einfach war so, okay, die Machbarkeit muss auch gewährleistet sein. Mhm. Also muss auch sein, wenn wir die Bude voll ist, dass und wir ein bisschen weniger Personal hätten oder so, was wir Gott sei Dank nicht haben, dass das funktioniert immer.
Aber
ne?
das sind ja alle Sachen, ne? Laufwege, ja. unterschiedliche Bodenbelege, ne? also ja. dass da keine Stopper drin sind ja. und so weiter. Ist ja
tausend Sachen. Also.
So diese Kleinigkeiten. Ne?
Ja, die Kleinigkeiten.
Nun habe ich aber eine Frage an dich, weil ich habe ja Michael Käfer auch schon hier im Podcast zu Gast gehabt und auch bei Vinyl und Wein. Übrigens kleine Hörempfehlung hier für alle, die Vinyl und Wein mit Michael Käfer noch nicht gehört haben. Also sehr gute, war ein sehr toller Talk. Der ist ja nun auch designaffin und hat ja nun auch schon einiges so gebaut in seinem Leben. War der da tief mit drin?
Wir haben es immer vorbereitet und ihn dann abgeholt damit. Okay. Also mit unserer Vision, Idee abholen. Und dann hat er natürlich seine Sachen noch dazu gegeben, seine Tipps, seine Ratschläge, seine Vision, wie er es gesehen hat. Und ja, es ist war einfach ein tolles Zusammenarbeiten aller Leute, die ja,
du
zusammen...
Du bist richtig glücklich.
Ja, das ist wirklich. Am Ende jetzt so, jetzt wo es angelaufen ist.
Wie lange hat es gedauert?
Der ganze Umbau hier waren dann tatsächlich doch 5,5 Monate fast. Also vom 1.1. direkt haben wir gestartet. Am 2. haben wir alles ausgeräumt, das ganze Team, weil 1.1. ging nicht am Abschied vom Bobby.
Wieso nicht? Wurde da ein bisschen gefeiert?
Das ging ein bisschen länger, ja. und am 2.1. haben wir dann alles ausgeräumt und am 3.1. und dann ging es schon los.
Aber das Team ist da, war da viel Wechsel im Team?
Ja, also wir haben einen Wechsel drin gehabt, einen gesunden Wechsel, würde ich sagen, dass wir in der Küche 3 Leute sind gegangen, 3 Leute neu dazu, was ganz gut war. Im Service haben wir einen kompletten Break fast gemacht, außer mit meinem Sommelier Luigi. Der ist geblieben und hat sich auch entwickelt. Und sonst im Service haben wir uns dann komplett neu aufgestellt, was sehr gut gelungen ist, muss ich sagen.
Und ja, weil das gehört ja auch noch dazu, ne? Ja. Also immer, aber wahrscheinlich ist das, wenn man so einen Umbruch macht, ne, dann musst du auch noch mehr machen. Dann sind auch einige nicht mehr dabei, dann ist es das Alte, was sie besser fanden und das Neue vielleicht noch nicht kennen. Aber jetzt mal so die Frage, ist denn das so jetzt geworden, wie du dir das in deinen Träumen vorgestellt hast?
Ach, besser als
besser. Ja, das ist doch cool.
Das
oder?
Ist schon auf jeden Fall besser, weil klar, so weit kann man, glaube ich, gar nicht als junger Koch denken, wie weit man eigentlich gehen kann in Einrichtung, Restaurantbau, wie viele Details da kommen, ne? Wenn wir hier die Gläser bis zu den Gläser auswählen oder wie viele Stühle ich Probe gesessen bin, das ist ja, kann man gar nicht abzählen. Wir hatten natürlich ein großes Glück, dass wir hier viele Räumlichkeiten haben, wo wir einen Riesenraum hatten, wo wir im Endeffekt schon mal alles stellen konnten. Wo wir,
ihr habt schon so ein paar Mustertische.
Ich, 600 Stühle hatten wir da, Musterstühle, wo wir alle Probe gesessen sind.
Nein.
Aussortiert, als erstes aussortiert und dann über eine längere
musst
Zeit.
Musst du ja länger sitzen.
Ja, ich saß da über eine längere Zeit auf den Stühlen, also so eine Stunde oder so, um zu schauen, wie es die machen. Und am Ende wurde es der Stuhl, den wir uns ja eigentlich schon am Anfang rausgesucht haben.
Das ist ja mal, aber du brauchst die Bestätigung halt nochmal. Aber ich stelle mir das also hier vorne, auch wenn man im Eingangsbereich ist, also es ist ja so, man kommt hier Fahrstuhl an und hat erstmal so einen kleinen Lounge-Bereich, wo man erstmal abgeholt wird, beziehungsweise abgeholt wird, so ein bisschen schon mal sich so eingerufen kann.
Genau, so ein bisschen calm down, ein bisschen entspannt. Hier ist auch die Musikstimmung ganz anders, wie sie dann im Restaurant ist. Also hier ist wirklich so ein bisschen runterkommen, erstmal den Alltag hinter sich lassen und dann so ein bisschen wie in der Flughafenzone so, bevor es reingeht.
Ein bisschen entspannen, ne? Aber ist das so, ne? Die Leute sind schon ziemlich aufgeladen, ne?
Ja.
Wenn die kommen, brauchst du schon ein bisschen,
um runterzukommen. Ja, das ist perfekt. Hier vorne, wir haben kalkuliert, dass wir dem Gast hier vorne 20 Minuten sowas, 15 bis 20 Minuten und das ist die perfekte Zeit. Der Gast hat da in der Zeit sein Aperitif, seinen Willkommenstrunk auch schon noch nicht ausgetrunken, aber ist so an den letzten Zügen und dann sind die auch entspannter, den ersten Bite schon mal gehabt.
Dann geht es an den Erklärtisch oder genau. Haben Sie da den?
Naja, aber es teils, also kommt drauf an, ob Sie sitzen und dann bringen wir es dahin. Sonst essen Sie es oft vorne auch an unserem Biophilic Bar, wo wir so ein bisschen die Gäste erklären, auf welche Reise wir sie mitnehmen. Das ja doch ein bisschen anders ist.
Was ich im Übrigen ganz, ganz cool finde, ja. Weil es ist ja schon sehr viel Erklärbedarf. Also da sind viele wichtige Komponenten in Acryl gegossen.
Ne? Zum Beispiel, ja, genau. Ja,
also das sehen wir hier, oder habe ich ja eben gesehen.
Genau, das sind so unsere Flavor-Combinations.
Flavor-Combinations, wo du ja auch nicht genau weißt. Also ich glaube, das ist immer Erklärungs.
Ja, ja.
Dann weiß keiner, was alles ist, ne? Was da so eingegossen ist.
Ja.
Und dabei sieht es ja auch noch sehr schön aus.
Ja, und die Leute lieben es auch. Also es ist tatsächlich so, dass man das merkt, so, dass man ja doch eine Nahbarkeit mit den Gästen hat am Ende.
Und wenn du das jetzt beschreiben würdest, wie würdest du jetzt den, also wenn wir dann da rauskommen, ich mach mal eben kurz weiter, dann haben wir hier die Bar, wo wir jetzt auch gerade sitzen, mit einer gelben Glaswand, aber das ist ja natürlich variabel, das Licht.
Das ist variabel.
Ja, also die Bar.
Tagsüber ist es ein bisschen heller, abends machen wir es ein bisschen dunkler wieder.
Und dann komme ich erst, dann werde ich erst in den eigentlichen Saal geführt, was ja wirklich ein Saal ist.
Ja.
Und in der Mitte des Saals haben wir quasi
einen 8 Tonnen schweren Monolithen, wo wir im Endeffekt alle kalten Speisen finishen, anrichten, fertig machen, von den ersten Grüßen bis zu den Petit-Fours. Wo dann immer auch viel Action ist abends, wo dann 4, 5 Köche um diesen Monolith stehen und Action, die Gäste kommen aber auch gerne an den Monolith, dann kriegen sie auch einen Probierlöffel schon mal von dem und fragen viel, weil es passiert viel, also es ist, das Restaurant soll lebendig sein, es soll viel passieren, der Gast soll immer was sehen, was passiert.
Aber ich muss aber nicht, weil ich bin auch trotzdem voll. So durch geschickte Vorhänge so ein bisschen genischt, dass ich da auch nur zu zweit sitzen kann und das Geschehen beobachten kann oder mein Gegenüber beobachten kann, falls nur das gerade zählt.
Definitiv. Und wir haben auch viele Gäste, die halt regelmäßig kommen und so einen kleinen Shortcut hinten durch, so eine Geheimtür, wo man direkt ins Restaurant kommen kann. Dann, die halt ein bisschen zügiger an den Tisch möchten, also für alle was dabei.
Ja, und die Küche, die du dir vorgestellt hast, hattest du auch schon gleich den Begriff dafür kreiert?
Ja, also es war schon so, dass wir nennen es ja Culinary Nomadism. Es war schon auch so ein bisschen natürlich geprägt dadurch, dass ich das Reisen liebe und Reisen war für mich immer auch so ein bisschen, Kultur, Essen ist Kultur, kennenlernen, Menschen kennenlernen und das auch irgendwie, also Bobby hat immer gesagt, wenn ich nach dem Sommerurlaub gekommen bin, habe ich irgendwie komplett alle Gerichte so gemacht, wie ich sie im Urlaub kennengelernt habe.
Ja, du nimmst es ja mit, ne? Weil das hatte ich ja immer davon ausgehen, dass es ein schöner Urlaub war und dass du gut gegessen hast. Aber das macht ihr Köche ja in der Regel auch.
Ja, ja. Und ich habe es geliebt. Also ich habe Urlaube gemacht mit einem guten Kochkollegen von mir, wo wir dann auch einfach 3 Tage dann irgendwo in einem Streetfood-Shop mitgearbeitet haben, wo wir uns dann da gefunden haben, unsere Frauen total sauer am Strand gelegen sind und die Männer waren wieder am Kochen.
Wo war das denn?
Das war Thailand mit Yannick Stockhausen.
Ah, okay.
haben wir gekocht bei so einem kleinen Streetfood-Shop ein paar Tage lang.
Ja. Aber das ist, je nachdem, was man kocht, aber da muss man auch in Thailand, ich meine, da gibt es ja auch in einigen Streetfood-Läden eine Schärfe in den Gerichten. Also
aber wir betteln uns immer, was Schärfe angeht.
Ja?
Also es ist bei uns so eine kleine
Krankheit, dann wart ihr da ja genau richtig. So, aber die Küche dann so, das im Kopf zu haben und das dann auch zu definieren und wie das aussieht und das auch in ein Menü zu gießen, und das ist ja schon nochmal ein anderes.
Ja.
Aber das hattest du so präsent. Das war dir.
Ja, also man muss sich auch entwickeln. Also das ist ja auch ganz klar. Also wir sind jetzt noch in einem Anfangsstadium, wir sind im 4. Monat. Bin froh, dass sich das auch in eine positive Richtung gerade sehr entwickelt. Es ist ja doch anders. Also ich muss es ja auch erstmal dem Team erklären, was wir machen wollen.
Du musst es allen erklären.
Das war viel Erklärungsbedarf, Und im Endeffekt war das mir schon klar. Vielleicht war ich am Anfang, ganz zum Start, wollte ich viel zu viel, glaube ich, wo ich jetzt so ein bisschen weiß, okay, das ist die Machbarkeit, das überfordert die Gäste auch nicht. Die Vision war schon ganz klar. Also das muss ich schon sagen, dass ich immer wusste, okay, wie will ich die Tellerhandschrift haben? Wie will ich, dass es schmeckt? Das war schon ziemlich klar.
Du kombinierst aber auch alles im Kopf, ne? Du kannst ja im Kopf schmecken.
Ja. Ja.
Du weißt natürlich, wie alles, du hast es ja schon modelliert quasi für dich.
Ich habe auch hinten so eine Riesenwand, wo wir alles immer aufschreiben, weil so viel passiert immer und da muss ich irgendwie das immer aufschreiben.
Also wenn aber das ganze Menü in dieser Richtung ist, wie das, was du mir gerade kredenzt hast, was mich total abgeholt hat, darf ich sagen, und dann macht ihr alles richtig.
Ja.
Aber man muss die Leute erstmal ranführen, ne?
Ja.
Du sagst gerade, ihr seid zufrieden, wie es angelaufen ist.
Ja, der Start natürlich. Also du hast natürlich die Münchner Gäste, die musst du erstmal ein bisschen ranbringen. Ne? München ist ja doch, wir haben so viele tolle Restaurants, so viele tolle Köchinnen hier in München. Das ist und natürlich hast du auch ein bisschen das ältere Publikum, das nicht so experimentierfreudige Publikum. Und die haben erstmal so ein bisschen abgewartet, wie viel hören sie darüber. Und am Anfang war es dann doch schon, wo du gesagt hast, verstehen sie vielleicht nicht, wollen sie nicht. War jetzt gut, dass wir durchgehalten haben und dran geglaubt haben und durchgehalten, weil die Reservierungszahlen stimmen.
Super.
Da sind wir sehr happy.
Aber du hast gerade eben gesagt, so klang einmal durch, du hast vielleicht zu viel gewollt auch zum Start.
Ja.
Und wenn das dann eine Überforderung ist von Team und Gast, dann muss man so wieder ein bisschen zurückfedern.
Ja, definitiv.
Und ich glaube, dass das Spannende ist ja, das erfahren wir ja gleich, ist ja auch, dass das nicht irgendwie konstruiert wirkt, sondern natürlich ist. Und wir machen das nicht, weil es irgendwie cool sein könnte, sondern weil es auch Sinn macht.
Ja, das sollte Sinn machen, das sollte alle abholen. Also es sollte Sinn auch für die Leute, die hier arbeiten, machen. Ne? Ja. Also es wäre falsch gewesen zu sagen, so wir machen irgendwas, was komplett anders ist, es gibt viele coole Restaurants, die komplett anders sind und komplett was anderes machen. Aber der Standort München, BMW-Welt, Käfer, kannst du nicht irgendwie sowas komplett abgespacedes machen und zu sagen, das wollen wir jetzt hier so machen. Sondern man muss schon ein bisschen auf dem Boden bleiben. Die Gäste müssen das Produkt erkennen, wollen wir auch, dass sie das Produkt erkennen. Wir haben die besten Produkte, die man hier in der Alpenregion haben kann. Das muss man auch schon rausschmecken am Ende.
Und wie sich das aktuelle Menü im The Cloud im Detail zusammensetzt, erfahrt ihr jetzt.
Willst du oder ich?
Nee, mach ruhig. Oder soll ich vorlesen?
Und ja, gerne.
Okay, also wir starten mit der bayerischen Garnele.
Ja.
Kürbis, Tamarinde, Egusi. Was ist Egusi?
Egusi ist klassische Soße aus den Kernen aus entweder Bittergurken oder Melonen oder auch Kürbiskernen. In Ostafrika machen wir es mehr mit Kürbiskernen. In Westafrika ist es so ein bisschen mehr mit den Bittergurken gemacht.
Ja.
Und das ist dann so eine richtig seidige Soße, die dadurch, dass wir die Kürbiskerne hernehmen, eher so ein bisschen auch an die Steiermark erinnert, muss man auch sagen. So das Kürbiskernöl, was man so hat, die leichte Schärfe vom Meerrettich kommt so ein bisschen raus. Ist eine ganz seidige Soße im Endeffekt, was wir da machen.
Sehr gut. Also klingt gut. Lachsforelle von der Kinsauer Mühle, rote Bohnen, Kokos, Minze.
Ja, das ist im Endeffekt ist ein Alltagsgericht. Das war so ein ich würde sagen, das gibt es dort mittags überall fast. Reis und Bohnen.
Ne? Ja.
Reis und Bohnen. Wir kriegen wunderbare, tolle, verschiedene Bohnen gerade. Die machen wir so einen kleinen Sauté, so Maharagwe-Style nennen wir es. Maharagwe ist im Endeffekt Bohnen in Kokossoße gekocht mit Tomate, Knoblauch, Ingwer, Kurkuma ist ein bisschen mit dran. Dann machen wir so einen kleinen Reisschaum, Reis-Minz-Schaum darauf.
Die Minze ist ganz frech dann dazu, ne?
Ist super, diese ätherische.
Die knallt wahrscheinlich nicht, sondern die geht so ein bisschen.
Ja, ja. Wir haben eine ganz bestimmte rein. Minze, die wir da auch hernehmen, also nicht so eine powervolle Minze, sondern eine dezentere ein bisschen. Und die Lachsforelle, da haben wir einen wunderbaren Züchter, aus der Kinsauer Mühle kommt sie, der ist ganz ganzer Freak. Ja? Der Typ hat zwei Teiche, wo er Huchen macht und Lachsforellen.
Huchen gibt es ja auch nicht mehr viele, ne? Ist ja ganz selten geworden, ja.
Ja, wir haben das große Glück, dass wir einen Teich im Endeffekt für uns exklusiv haben. Oh. Wo ich dann sage, okay, cool. Ich nehme dir das ab und dann passt das.
Und wie ist die? Wie kommt
die? Die tun wir nur roh marinieren drauf. Aha. Und die gart durch die Hitze von unten dann so an. Also es wird ein ganz so ein bisschen Sashimi-Style so draufgelegt und dann durch die Wärme von unten gart sich so langsam an.
Klingt gut.
Ja, ist ein richtiges, so ein Schlotzgericht.
Ne? Aber das ist ja, da hört man ja jetzt schon bei den ersten beiden, wie die Kombination ist, ne? Also wie wir, der Welten.
Ja, definitiv.
Bruschett vom Milchkalb, Chapati, Habanero und Cashew.
Ja, das ist ein Gericht, das kriegen wir nicht runter. Das hat der Herr Käfer gegessen, da hat er gesagt, so, wenn du das jemals runternimmst, dann haben wir ein Problem.
Hast gesagt, okay.
Das ist, ja, Chapati ist so ein ungesäuertes Fladenbrot ein bisschen. Also geht nicht so auf, weil es keine Hefe oder Backpulver oder sowas Triebe drin hat. Da geht es darum, wir nehmen Weizen-Vollkornmehl, was wir kneten, wir tun ein bisschen Korianderpaste noch mit rein und dann geht es um die Falttechnik im Endeffekt, dass das, der Fladen ist ein bisschen wie so ein Roti, aber dass diese Blättrigkeit im Endeffekt da drin bleibt, also dass wenn man abbeißt, so dieses leicht blättrige, fettige das dabei bleibt, hat, das, genau, ja. Wir grillen den auf offenem Feuer, dann kommt da drauf so eine Creme aus, eingelegten Habaneros und Zucchini, da drauf ein Bruschett. Bruschett ist im Endeffekt, ja, ist so ein Streetfood, ist ein Fleischspieß im Endeffekt, gegrillter Fleischspieß in Ruanda. Bruschett nennt man es in Ruanda, in Tansania war es Nyama Choma. Gibt es dort an jeder Ecke. Und das Ding war...
Also Streetfood.
Ja, und das Ding war halt, dass es mich so ein bisschen erinnert hat, weil konntest du immer Glück haben oder auch mal Pech haben, mal was zäh, mal was super zart, weil du dann ein tolles Stück von dem Rind hast, weil die haben das halt nicht unterschieden zwischen Filet oder Rücken oder Flachs.
Alles verarbeitet, ja.
Und da hatten wir dann die Idee, dass wir halt auch alles verarbeiten, haben einen tollen Metzger, wo wir dann alle Teile herkriegen von Kalb, vom Rücken, Filet bis Bries, Innereien, aus den Abschnitten eine Farce. Wird alles fein geschnitten, zusammengesteckt und dann gegrillt, lackiert und darauf dann noch ein bisschen angerichtet. Das ist ein Fingerfood. Wir servieren kein Besteck dazu. Es ist
schön.
Isst man dann so ähnlich wie so ein Taco ein bisschen.
Na, herrlich. Klingt gut. Stör aus Äpfenhausen, Pickled Fish Sauce, Boxhornklee und Spanferkelbauch.
Ja.
Wow.
Ja, wir kriegen wunderbare Störe von der Fischzucht Birnbaum. Ein ganz tolles Produkt. Am Anfang konnte ich noch nicht mit Stör so richtig, weil ja, war ein bisschen schwieriger zu verarbeiten. Aber
was ist das Schwere beim Stör, den zu verarbeiten, weil er so
sich zusammenzieht, fest wird. Man muss ja auch Zeit geben. Einmal
muss das Agen ein bisschen?
Ja, definitiv. Also
wie lange?
Wir agen das unten fast eine Woche.
Eine Woche, okay.
Ja, doch. Mhm. Sonst zieht sich der Fisch zusammen, wird so fest, dass man kaum essen kann.
Wie Gummi dann, ne?
Ja, wir konfieren den in Nussbutter. Und die Pickled Fish Soße ist im Endeffekt ganz witzig, weil wie die Holländer nach Südafrika kamen, haben sie sozusagen ein bisschen diesen Brathering-Style mitgebracht. Und nach Jahrzehnten und anderen Produkten, die sie dort haben, ist es komplett anders. Es ist so eine Essigsoße im Endeffekt oder Fisch, wie beim Brathering davor. Ja. Normalerweise dort Hamachi, also Yellowfin Tuna nehmen die ganz viele her. Oder Red Snapper gegrillt wird, dann in diese Soße eingelegt wird für den nächsten Tag. Es ist so mit ganz viel Zwiebel. Ganz viel Kurkuma, bisschen Safran.
Und das isst du dann auch kalt?
Das isst man dann, warm. Man macht es nochmal warm.
Macht es nochmal warm, okay.
Und dann dazu gibt es ein Papp, was wir auch dazu servieren, ist aus Mais ein Brot gemacht, wo wir dann aus den Abschnitten vom Stör noch einen Schinken gemacht haben, wo wir auf das Papp damit ein bisschen, ja, und den Boxhornklee gibt es als die zweite Soße, so als Schaum, so eine Butter-Boxhornklee-Soße.
Aber Boxhornklee ist bitter, ne?
Ja, aber ganz dezent, also wirklich vorsichtig gearbeitet, kriegt man da echt einen tollen, tollen Geschmack raus. Natürlich ein bisschen Butter, hilft da, die Bitterkeit wegzukriegen.
Klingt auch toll.
Ja, ist ein sehr tolles Gericht, also.
Die niederbayerische Wachtel kommt als nächstes, mit Räubusch, schwarzem Trüffel und Hanfsamen.
Ja, die niederbayerische Wachtel, ja, wir haben lange nach Geflügelzüchtern hier in unserer Umgebung gefunden, haben einen tollen Züchter in Vilsbiburg. Tun wir füllen die Wachtel mit einer Trüffelfarce ein bisschen. Dann haben wir eine kleine Praline hinten von den Wachtelkeulen und der Leber. Perigord-Trüffelsoße. Da wollten wir ein bisschen das Französische natürlich auch rausholen, das, was wir gelernt haben.
Ja.
Das ist ja die Basis. Wir arbeiten mit der Basis und versuchen daraus dann
ja,
was klar, anderes
ihr habt
zu machen.
Ja, die genau. Technik ist ja...
Genau, und dann machen wir das Rooibos. Das habe ich im Nordteil von Südafrika kennengelernt, in den Bergen. Arbeiten die Rooibos super viel im Salzigen. Also super viel, die kennen das gar nicht als Tee. Rooibos ist ja als Tee gekommen, dadurch, dass die Holländer in Südafrika ja keinen Schwarztee bekommen haben damals, haben sie Rooibos genommen.
Ja. Okay.
Und in der salzigen Komponente, wir machen Hollandaise daraus, was ganz, ganz nice ist. Die Wachtel wird dann noch umhüllt mit Hanfsamen, ausgebacken da drin.
Sage ich auch nicht nein.
Nee.
Was ist denn das Wagyu vom Sepp? Das haben wir nämlich als nächstes mit Pilau, Chakalaka.
Ja.
Und geräucherte Zunge.
Ja, Wagyu vom Sepp ist ganz witzig. Der Sepp Kretz, ein guter Freund von uns, hat ja so eine kleine Wagyu-Zucht. Und im Endeffekt, wenn er ein Premium-Tier schlachtet, ruft er uns an, sagt so, hey, das war mega, das war ein toller Ochse. Dann haben wir gesagt, das war dann irgendwie so, da habe ich gesagt, ja, dann nehmen wir den. Also wie?
Dann nehmen wir den ganz, oder
ja,
wie?
Dann nehmen wir den nicht so. Ja, dann nehmen wir den halt den ganzen da. Und dann haben wir den zerlegt und es gibt halt immer verschiedene Stücke. Also wir unterscheiden nicht. Wir haben am Anfang natürlich das Onglet rausgegeben, dann Rücken, Filet, alles so ein peu à peu verarbeiten wir vom ganzen Tier.
Aber nur hier oben für euch, fürs The Cloud oder auch für die...
Nee, wir geben auch Teile dann
Barbary. Ihr seid großzügig, ihr gebt ein bisschen ab.
Wir geben ab.
Ja, ja gut.
Großzügig in Kleinigkeiten.
Okay, großzügig in Kleinigkeiten. Ja. Aber
Pilau, so sorry.
Dann bin ich jetzt ja...
Ja, und Chakalaka ist im Endeffekt das, was man immer zu gegrilltem Fleisch serviert. Wir grillen das ganz kurz nur. Und Chakalaka ist im Endeffekt... verschiedenes Gemüse, leicht scharf angemacht, mit einer Säure, bisschen gearbeitet. Wir füllen das an, wir kriegen ganz tolle kleine Paprikas von unserem Gärtner, die wir eingelegt hatten. Füllen die damit und dann wird das nochmal geschmort. Und dann kommt eine Soße aus Ochsenmark, geräucherte Zunge.
Ach, das ist die geräucherte Zunge?
Genau, und die ist dann auch nochmal ein Pilau mit drinnen. Der Pilau ist so ein Festtagsgericht im Endeffekt. Den gibt es Apar. Wir servieren viele Gerichte mit Apar-Gerichten. Ist ein Festtagsgericht, das ist so richtig ein Wohlfühlgericht, das ist so ja, ein Reisgericht, so ein bisschen wie ein Biryani, wenn man sich es vorstellen kann, nur mit ganz anderen Gewürzen gearbeitet, kommt dann normalerweise Kochbanane rein, verschiedenes Fleisch, von Hühnchen bis Lamm kann man alles im Endeffekt reinmachen, wir machen ein bisschen Short Rib und Zunge nochmal rein, dann ist die beste Schicht eigentlich die beim Pilau, die unten beim Topf so leicht angesetzt ist, so ähnlich wie bei der Paella. Und ist sehr schwierig, so einen Topf oder das unten raus.
Ich will nur das angegrillt. Ich will nur das angebraten.
Und dann haben wir so eine Technik, die wir bei, mein Sous-Chef war bei Ducasse lange.
Ja.
Und er hat gesagt, die hatten immer so ein Risotto à la gratiné, wo sie die Schale gratiniert haben, also unter einem Salamander fertig gekocht, dass die obere Schicht so gratiniert ist. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Kochen den Pilau aber jetzt nicht mit Reis, sondern mit Perlemmer, mit bayerischen Perlemmer. Der so die Saugfähigkeit des Reises so ein bisschen hat. Ein tolles Korn.
Aber ihr wollt da natürlich dann auch die lokale Komponente wieder mit reinbringen.
Mhm.
Aber du sagtest, das ist ein richtiges Wohlfühlgericht. Also die klangen jetzt für mich alle als Wohlfühlgerichte.
Das ist aber so ein Gericht, was ich auch richtig
liebe. Was du dann auch. Und wie viele von diesen, sagen wir mal, traditionellen Gerichten kennst du und bist du mit aufgewachsen? Oder musstest du dir das alles aneignen?
Nee, wir sind ja auch dahin gereist nochmal. Ja. Acht Wochen waren wir dort nochmal gereist.
Okay, dann kriegen wir ein bisschen was mit.
Und auch nochmal Südafrika gemacht, Madagaskar auch, Zanzibar und so. Und ja, es ist so eine Mischung zwischen vielen Gerichten, die ich kenne, zum Beispiel Chapati, Bruschette, das ist so, für mich muss.
Ja.
dann der Pilau natürlich, das war so ein Gericht, was meine Mutter auch früher schon sehr gerne gekocht hat.
Ja. Was ist denn das Gericht für dich? Wenn du sagst, das eine Gericht, das auch dich an Kindheit erinnert, wo du sagst, das möchte ich haben, das erinnert mich an zu Hause.
Also Pilau ist da schon ganz weit vorne. Meine Mutter muss schon immer oft Pilau kochen, wenn ich sie besuchen komme.
Sehr gut. Wir gehen über zur fruchtigen Gurke.
Ja.
Mit Berbere, Passionsfrucht, Juna Edelweißschokolade.
Ja, ist heute der letzte Tag, weil die Gurken jetzt vorbei sind. Wir haben tolle Gurken bekommen, verschiedene Gurken. Machen wir so eine Art Schnee, Gurkenschnee mit so einem.
Gurkenschnee.
Genau, so ein ganz frischer Gang. Dann haben wir ein bisschen Passionsfrucht dabei. Die Berbere gibt nochmal die Schärfe. Ein bisschen Popcorn aus weißer Schokolade und die Hirse nochmal karamellisiert dabei. So ein, ja, nochmal was richtig Frisches, kurz vorm süßen Finale.
Klingt auch gut. Das süße Finale ist dann die Kirsche. Mit, oh, wie heißt der Pfeffer? Jetzt, what's.
Votisiperi.
Votisiperi. Ja, okay. Pfeffer und Krüde Virunga und Sandelholz.
Ja.
Ja.
Ah, das Sandelholz, das hätte ich dir zum Riechen noch geben sollen davor. Ich habe in Sansibar eine kleine Farm besucht, die Sandelholz abgebaut haben. Und die Mitarbeiter dort haben den Sandelholz mit in ihren Tee gegeben. Und es hatte so ein tolles Aroma von Kirschblüten, Mandeln und die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir, okay, wie können wir das irgendwann mal auffangen? Und im Sommer haben wir dann super viel Kirschen gekriegt. Also auf einen Schwung haben wir irgendwie.
Ja.
Und dann war es so, stand ich da mit meinen Duschhäusern und dann sag ich so, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, wir legen sie mit Sandelholz ein. Und dann haben wir die jetzt eingelegt gelassen, jetzt vor kurzem aufgemacht. Das war so ein toller
Das würde ich gleich gerne nochmal probieren.
Und,
also einfach nur mal so eine Kirsche.
Ja, gerne. Und die Kirschen haben so richtig diesen Geschmack aufgezogen, dieses Sandelholz, davor das Sandelholz nochmal heiß gemacht haben und dann, ja, ist ganz gut.
So, und wenn du jetzt sagst, die Gurke ist durch, dann ist sie heute nochmal drauf und dann wird aber nur die Gurke geändert und sonst bleibt das Menü so, oder?
Nächste Woche wollen wir das ganze Menü wechseln.
Dann wechselt ihr das ganze Menü einmal.
Ja,
das ist aber auch ein Riesenaufwand, oder?
Ja, es macht uns Spaß. Also wir üben immer sehr viel dran. Also es ist schon, dass wir die Gerichte sehr, sehr oft kochen und auch der Wechsel ist bei uns so, dass wir im Endeffekt, nächste Woche noch nicht, da machen wir das Probeessen für uns. Also wir machen immer intern bei uns nochmal so ein Essen, also erstmal für uns alle. Dann setzt sich bei uns die Restaurantleitung mit entweder einem Geschäftsführer von uns, also von Käfer oder Herr Käfer persönlich, und zwei Leuten, wo wir immer sagen, so, die sind kulinarisch auch sehr visiert, abends ins Restaurant.
Würde ich mich auch mal anmelden, wenn Bedarf
sehr
ist,
gerne.
Wenn Platz frei ist.
Abends ins Restaurant und dann probieren sie das ganze Menü dort auch mit den Getränkebegleitungen, die wir davor schon definiert haben intern und dann einfach auch zu sehen, wie wirkt es im Restaurant, wie wirkt es im Alltag. Einfach um da Präzision auch reinzukriegen.
Hm. Und wie häufig wechselt ihr dann?
Jetzt dann das dritte Menü. Im
das dritte Monat. Menü, ja.
Wo ich eigentlich gesagt habe, jetzt wollen wir eigentlich mehr Piano bleiben mit Menüwechsel, aber
ja. Ich habe zu viel im Kopf, zu viele neue Sachen.
Genau.
Und jetzt kriegt ihr da so auch so eine weihnachtliche Komponente da noch rein oder wollt ihr das gar nicht?
Ja, doch.
Oder passiert das wahrscheinlich zwangsläufig irgendwie, ne?
Das passiert natürlich automatisch. Wir kriegen jetzt zum Beispiel der nächste Hauptgang wird eine tolle Taube sein. Die wir aus dem Burgenland bekommen, von einem tollen Züchter dort. Die reifen wir dann im Bienenwachs, die hängen jetzt bei uns ab im Bienenwachs. Und die servieren wir dann mit so einem, so einem Weihnachtskuchen im Endeffekt. Es erinnert ein bisschen wie an die Pastilla aus Marokko, ist aber aus Mosambik, habe ich das kennengelernt. Das ist auch so ein Kuchen, es wird nicht der Filuteig wie im Marokko hergenommen, sondern das ist eher so ein Blätterteig-mäßig.
Ja.
Und den gibt's ganz klassisch, da wird die ganze Taube gekocht mit den ganzen Innereien und so und dann gezuppelt und dann machen wir daraus eine Füllung und dann wird es so in kleiner Miniaturform als Beilage zu der Taube geben und das ist so typisch Weihnachten dort. Das ist so dieses Weihnachtsessen von denen.
Schön. Das klingt gut. Ich glaube, da gehen euch auch die Ideen nicht so schnell aus.
Das war
ne?
super. Also ich wusste gar nicht, dass Taube in Afrika eigentlich so ein Ding ist.
Ja.
Und dann wenn man dort auf die Märkten ist, die gibt es ja da lebendig zu kaufen und dann werden die da gerupft und dann nimmst du die ganz frisch mit nach Hause.
Darf sie hier keinem erzählen.
Ja.
Ja. Also war ja früher auch hier gang und gäbe auf den Märkten, ne? Dass da lebend Getier verkauft wurde.
Ja.
Aber
das ist dort noch überall.
Passiert nur noch hinter verschlossenen Türen.
Ja.
Hier zumindest.
Ja.
Aber ihr habt dann natürlich sehr, sehr viele, also wenn ich das hier so lese, natürlich sehr, sehr viele lokale Zutaten.
Ja.
Also von der Garnele über die Lachsforelle und so weiter und so fort, über den Stör kommt
ja,
alles.
Eigentlich nur.
Ne?
Ja, also wir schauen, dass wir sagen so, wir denken global, wir halten uns aber regional auf. Also heißt, dass wir die Gewürze so mitnehmen aus den Reisen, die wir angehen oder...
Wie es ja auch schon seit Jahrhunderten, wenn nicht bald Jahrtausenden dann, passiert, dass man immer diese Gewürze mitgebracht hat. Ja. Nur, dass wir sie jetzt heute ein bisschen einfacher bekommen und sie auch nicht mehr so teuer sind. Nicht mehr in Gold aufgewogen werden.
Definitiv.
So ein
Aber es
Pfeffer
ist nochmal ein kompletter Unterschied. Ne? Ich bin jetzt schon zurückgekommen von der letzten Reise mit 2 Koffer voll. Also wirklich 2 vollen Koffer Gewürze, die ich dort gekauft habe.
Du kriegst auch eine ganz andere Qualität vor Ort,
komplett
oder?
Anders. Also ja, der Kardamom, wir haben einen Kardamom-Vergleich gemacht, das ist Welten.
Ja. Was ist denn da, kannst du ein Lieblingsgewürz nennen? Ist immer so doof mit den Lieblingssachen, aber das, auf das du nicht verzichten kannst.
Ja, Pfeffer, verschiedene, also ich liebe verschiedene Pfeffersorten. Also vom OTC Fairy Pfeffer, das ist natürlich mein Favorite Pfeffer, Timut Pfeffer, Langer Pfeffer, ja, alles schwarzen Pfeffer, vor allem schwarzer Pfeffer. Ich liebe Pfeffer. Also vor allem, es kann so viel Verschiedenes sein. Ne? Du kriegst bei Pfeffer ab und zu so eine Säure rein, auch eine ätherische Note. Also Pfeffer ist ein ganz tolles Thema.
Aber auch da ist es natürlich wieder so, wenn du dann den Pfeffer hast und du hast den irgendwie schon gemahlen in so einem Spender.
Ja.
Ich meine, das hat eigentlich wahrscheinlich für dich nichts mit Pfeffer zu tun. Ne?
Ich glaube, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal so einen gemahlenen Pfeffer in der Hand hatte. Ja.
Aber was, wenn man sich so mit Pfeffer so für zu Hause ausstattet, was wäre da dein Tipp? Was macht man?
Ich meine, ein toller schwarzer Pfeffer, also ein qualitativ hochwertigen schwarzen Pfeffer.
Aus der Mühle.
Und weißer Pfeffer.
Wofür nutze ich weißen Pfeffer?
Für Soßen, gerne Soßen, Gemüse. Schwarzer Pfeffer ist für mich so Fleisch.
Was
Schwereres.
Und da gibt es natürlich auch, wie du sagst, alle Noten. Ne?
Ja.
Von der fruchtigen Note bis zur superscharfen. Oder?
Ja. Nee, aber zu Hause. Ich benutze auch jetzt nicht mehr als 2-3 Pfeffer. Okay, ich habe ein bisschen mehr Gewürze zu Hause noch.
Also. Das glaub ich. Vor allen Dingen, du kennst sie auch alle. Ja. Ich kriege das ja auch. Ich kriege auch häufig immer so Gewürze geschenkt und dann denke ich immer, ja, aber was mache ich denn jetzt damit? Aber man muss einfach auch mal ein bisschen ausprobieren. Ne?
Ja.
Aber ich habe jetzt auch gerade mal zu Weihnachten einen Curry gemacht für Freunde.
Ja.
Aber es lag eher daran, dass ich dachte, ich muss jetzt auch mal ein bisschen was verarbeiten.
Ja, klar.
Ist ein bisschen ein wildes Curry geworden, aber Hauptsache das... Das eigene.
Das ist bei uns auch so.
Was gibt es bei euch zu Weihnachten?
Bei uns, dieses Jahr weiß ich es nicht, weil ich gesagt habe, dieses Jahr möchte ich nicht kochen.
Okay.
Habe ich gesagt, ich besorge alles, aber ich bereite auch vor, ich nehme Soße mit, egal, aber ich möchte nicht dieses Jahr an Weihnachten am Herd stehen.
Und womit rechnest du?
Ich rechne, also kommt drauf an, wir fahren wahrscheinlich bei den Eltern meiner Frau und da kommen dann meine Eltern auch dazu. Es wird sowas geben wie entweder Gickeln da rein, obwohl ich jetzt wieder rausgehört habe, dass sie sich schon Fisch in der Salzkruste alle wünschen würden. Da wäre ich dann schon dran.
Okay.
Aber das wäre auch einfach.
Also und was so ein Fisch, das dann für ein Fisch? Kann man eigentlich auch einen Süßwasserfisch in der Salzkruste
definitiv
machen?
Ja, definitiv.
Oder ist das irgendwie ein Bruch? Nee, kann man machen.
Finde ich nicht.
Was würdest du denn empfehlen?
Tolle Lachsrolle in der Salzkruste ist auch wunderbar. Also auch das Produkt, wenn es schön groß ist, super. Ne? Also vielleicht so ein kleiner Fisch, so eine kleine Bachforelle oder sowas eher nicht, aber
Salzwasserfisch habt ihr gar nicht, ne?
Nee.
Macht ihr auch nicht mehr?
Gar nicht.
Gar nicht mehr?
Nee.
Okay.
Nee.
Und muss ja auch nicht sein, ne?
Nee, wir haben
wenn wir so gute Sachen bekommen.
Ich finde, wir haben so tolle Produkte hier in der Alpenregion. Österreich, Bayern, Schweiz ein bisschen dazu. Ja, also wir brauchen es nicht. Also es ist auch natürlich ein Kalkulator für uns so ein bisschen und wir können es halt besser abschätzen, wie die Verfügbarkeiten für uns sind, weil wir auch lange im Voraus das Ganze planen, wie zum Beispiel jetzt mit unseren Huchen, den wir ab nächste Woche wieder haben, wissen wir, okay, der kommt im Winter, im Winter gibt es Huchen, im Winter gibt es Zander, dann...
Huchen ist auch eine Lachsart, ne?
Ja, auch eine Salmonide, aber weißer Fisch, also ganz feines, weißes Fleisch, ganz delikat, mein Lieblingsfisch auf jeden Fall, ja.
Okay. Guck mal, wollte ich dich gerade fragen, was ist dein Lieblings? Also Huchen. Pfeffer haben wir, die Huche und
der vergessener Fisch auch ein bisschen. Also war ja lange oder ist ausgestorben, zählt als ausgestorben. Was der Ralf, wo wir den Huchen her haben, super macht, ist halt, dass er die Hälfte seines Bestands als Besatz wieder ausgibt.
Ah, von dem habe ich schon mal gehört,
Das und ist super Typ.
Cool. Ja, es braucht solche Leute, ne?
Die
da so unterwegs sind und dann auch das Ganze so wertschätzen und auch mit der Natur umgehen.
Definitiv.
Gibt es irgendwas für dich, was du gar nicht isst, so wo du sagst, No-Go kommt mir auch nicht in die Küche? Würde ich nicht verarbeiten?
Boah, schwierig.
Also probiert hast du wahrscheinlich alles?
Probiert habe ich alles, womit ich nicht, das sind so ein paar Früchte, die ich nicht leiden kann, aber
ja,
so Kiwi. Kiwi kriege ich gar nicht runter. Also Kiwi ist für mich so ein Ding, wo ich sage, so,
finde ich auch nicht geil. Finde ich auch irgendwie.
So was Grünes in der braunen Schale, verstehe ich nicht.
Ja. Wahrscheinlich hat die sich auch durchgesetzt, weil sie so ein schneller Snack sein kann.
Ja, ja.
Und Kiwi, ja, erzähl mal weiter. Ich mache das immer gerne hören,
Kiwi,
was man nicht mag.
Das ist noch nicht so mein Ding. Ananas auch nicht so.
Ananas, okay, da wäre ich wieder dabei.
Außer also hier mag ich keine Ananas.
Okay, weil sie
in Südamerika, in Afrika, wenn ich sie frisch esse, ist ein kompletter Unterschied auch wieder. Ne? Also eine Flugananas hier ist natürlich auch toll. Also das muss ich auch zugeben, aber ist halt auch so, ja. Zahlt so fast 20 Euro für eine Flugananas.
Ja, muss ich das auch machen, ne?
Ja, muss ich das machen. Ansonsten bin ich eigentlich für alles sehr, sehr offen.
Auch alle Gemüse?
Ja, doch, Gemüse.
Ja?
Gemüse bin ich doch.
Geht alles.
Geht alles. Ja, so. Sonst eigentlich bin ich da so gebackener Schweinsfuß oder sowas, muss jetzt auch nicht sein. Nur habe ich letztens mit ein paar Kumpels gegessen. War nur Kollagen.
Ja, ne?
Ich dachte mir so, wo ist das Fleisch?
Da ist nichts, ne?
Da ist nichts, ne? Und es gibt so einen alten Wirt hier in München und die servieren halt noch so alte Klassiker und dann haben wir uns so einen gebackenen Kalbsfuß mit Remoulade und so bestellt und es war dann so.
Ne? Naja, man muss das mal kennenlernen.
Ja,
ne? Also ich würde sagen, auch alles, man muss alles mal probieren.
Ja.
Und aber hier jetzt bei dem, wie du das ja auch bei mir gemerkt hast, ist es erklärungsbedürftig.
Ja.
Und lassen die Gäste sich das auch erklären. Die wollen
die
auch
lassen
wissen,
sich
was
erklären.
Es ist.
Wir haben ja hier nochmal so kleine Kärtchen, wo wir ein bisschen nochmal immer drauf eingehen.
Ja.
So ein bisschen die Geschichte des Gerichtes, so ein bisschen hinter.
Ach, schön. Also ein bisschen was zu lesen, aber in der Tat hier auch wirklich notwendig, weil es ist ja immer ganz schön, auch die Herkunft
genau.
zu kennen.
Man kriegt und auch das am Ende des Menüs mit nach Hause, Menü und die Kärtchen, plus ein kleines Giveaway, so ein kleines Frühstück für den nächsten Tag.
So, jetzt haben wir hier noch Alkoholic Pairing und Non-Alkoholic.
Ja.
Non-Alkoholic, sagst du, macht ihr alles selber hier?
Ja, wir haben einen wunderbaren Barkeeper, einen kleinen Freak, muss ich auch sagen, der Leopold. Ja, durchgeknallt. Der hat Ansätze wie ein Koch ein bisschen. Ne? Also seine Auszüge setzt er an wie Fonds und Soßen. Extrahiert alles, seine ganzen Bitter macht er selber. Und ja, macht halt immer perfekt abgestimmte Drinks zu den Gerichten dazu. Und im Wein-Pairing an sich haben wir so eine kleine Mischung zwischen Wein, Drinks, die dann mit Alkohol ein bisschen kommen, weil die Küche ist ja doch ein bisschen, nicht zu jedem Gericht passt ein Wein und ab und zu so ein kleiner Drink, der doch wiederum die wieder ein bisschen, das Mundgefühl zu dem Gericht besser anregen.
Also, ich wünschte, ich könnte bleiben, aber seid ihr heute Abend ausgebucht?
Ja.
Ja, das ist immer der Grund.
Aber für dich kriegen wir hier in der Bar.
Ich muss leider nach Hause. Ich habe ja meine Rehkeulen im Koffer.
Ja.
Die lasse ich jetzt aber auftauen.
Ja.
Weil könnte man Reh, das auftaut, nochmal wieder einfrieren? Ist nicht so gut, ne?
Nicht
bei keinem Fleisch.
Nee, würde ich nicht machen.
Also ich bereite jetzt nämlich schon das Ragout vor für Weihnachten und ich friere es ein.
Ja.
Das friere ich dann ein. Wie würdest du denn...
Misanplast ist alles. Ne? Misanplast ist alles.
Ja, das ist aber schon mehr als Misanplast. Das ganze Essen auftauen.
Ja.
Wie würdest du eine Rehkeule zu Weihnachten...
Definitiv, ich bin da auch sehr klassisch angehaucht.
Och,
ich würde auch Ich würde auch ein Ragout machen, was man auch schön machen kann. Natürlich die Rehkeule zerlegen. Dann hat man natürlich den schönen Schlegel, den man auch mal schön kurz braten kann. Aber ich bin da tatsächlich auch so, wo ich sage, so, ich würde es... ganz klassisch halten.
Und wenn ich das Ragout mache, welche Gewürze würdest du mir da empfehlen von denen, die...
Wir haben jetzt auf der letzten Karte hatten wir Reh drauf und da hatten wir so einen kleinen Vorgruß zum Hauptgang. Da haben wir auch ein Ragout aus Rehkeule und dann kurz gebratener Leber war noch dabei vom Reh und so. Da haben wir ganz viel mit Zimtblüte gearbeitet.
Zimtblüte, ja, die habe ich jetzt leider nicht zu Hause.
Grade. Kannst du was mitnehmen?
Ja, echt?
Ja, ja. Zimtblüte, die gibt es.
Die kommt aber ganz anders als.
Ganz anders als der Zimt normal. Also die hat so eher so fast so, so eine leichte Zimtlichkeit, Weihnachtlichkeit, Pfefflichkeit, ist so ein bisschen, so ganz.
Und beim Zimt gibt es ja auch sowieso Riesenunterschiede. Ja, ja. Ne? Also Ceylon oder Sri Lanka und chinesischer ist ja auch ein Riesenunterschied, oder?
Ja.
Das weiß man ja auch immer gar nicht. Ne? Ich glaube, wenn du da so stehst und dir den abgepackten Kram anguckst.
Alles perfekte Stänkchen, ist ganz anders. Unser Zimt schaut so richtig wild aus ein bisschen.
Ja? Ja. Also Zimtblüte und was, aber auch schon mit Rotwein und so weiter. Und,
ja, ganz klassisch.
Also klassisch.
Ja, ja,
klar. Wacholder?
Wacholder, doch, doch.
Piment?
Doch. Piment würde ich dazu geben. Pfeffer, Salz. Am besten das Reh noch marinieren, Tag davor. Ne?
Ja?
Also, ja, ja. Also wir marinieren vieles einen Tag davor
immer. Das kann ich dann gut machen. Dann kann ich nämlich, dann muss ich heute Abend nicht kochen, wenn es aufgetaucht
ist. Wir marinieren das immer eigentlich bei uns alles an, was wir schmoren, Tag davor oder so.
Wie mariniere ich?
Auch mit den Gewürzen erstmal marinieren. Ja. Salz, Öl dazu.
Aber trocken mariniert oder?
Ja, schon trocken mariniert.
Brauche ich nicht.
Man kann aber auch mit Rotwein einlegen, ne? Aber
könnte ich auch.
Ist halt auch eine Geschmackssache. Mag man das oder nicht?
Ja, ich mache das, glaube ich, trocken. Das finde ich gut.
Ja.
Ja. Aber kein Salz. Oder auch mit Salz.
Doch, ein bisschen, mehr, bisschen. Grobes Meersalz schon dazu.
Bisschen geben, drauf. Ja.
Ja, doch. Wird dann ganz geschmackig.
Ja, ich werde berichten.
Ja, unbedingt.
Du berichtest auch. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht bei euch und werde auch immer mal drauf luschern, was gerade auf dem Menü ist. Menü finde ich auch online.
Ja, Menü findet man auch immer
online bei uns. Und das nächste Mal werde ich hier auf jeden Fall essen, weil ich lasse mich hier nicht nochmal anfüttern.
Ja. Bitte.
Und kann da nicht, und kann da nicht weitermachen. Aber wir haben das jetzt gar nicht gesagt, es sind 8 Gänge.
8, ja. Plus jetzt gerade haben wir einen Zusatzgang noch, also den man aus en plus noch bestellen kann. Klar, wunderbarer weißer Trüffelzeit. Und das machen wir ganz ethno mit Fufu, Ugali. Das ist eine ganz klassische Sättigungsbeilage.
Ja?
Macht eigentlich satt. Wir machen es ein bisschen feiner. Auch Cassava-Mehl genommen. Servieren tun wir es mit einem Ragout aus Schwarzfederhuhnkeulen. Dann bisschen Palmkohl, Schwarzkohl, ein Eigelb, Erdnussschaum, ganz feiner, also nicht so dieses schwere Erdnussmäßige und es passt perfekt zum weißen Trüffel.
Klingt so.
Ja.
Ja. Ja, es klingt wirklich toll. Und es klingt wirklich nach einer schönen Reise.
Ja.
Du bist ja auch beim Gast.
Ja.
Und die haben ja auch sicherlich sehr viel Wissensdurst, wenn du da bist. Du musst wahrscheinlich auch viel erklären, ne?
Ja, definitiv. Und das ist ja das Schöne. Ich liebe es, wenn die Gäste reinkommen und dann erstmal so ein bisschen skeptisch vorne sind. Natürlich, wir sind neu, es ist anders, das kennt man so nicht. Und wenn sie dann am Abend, wenn ich die Gäste dann verabschiede vorne am Aufzug, dann sagen sie, das hat uns total abgeholt. Das war, also wir wussten nicht, auf was wir uns richtig einlassen. Aber das war ja sensationell und es war toll und die haben voll viel mitgenommen, sie haben sich abgeholt gefühlt, auf eine Reise begleitet gefühlt oder wenn Gäste kommen, so ja, Afrika kann doch so anders sein von der Kulinarik, als man es viel Eintopf und Ding kennt.
Ja, und von der Optik sind ich konnte ja jetzt nur das eine hier sehen. Sind das auch, ich stelle mir dann auch so ein bisschen ja auch Erdtöne vor und so weiter, mit denen ihr arbeitet.
Doch, doch. Das Geschirr, das haben wir auch gemacht. Ich bin nach Österreich gefahren zu einer Künstlerin, mit der zusammen ein paar Teller kreiert und nach Portugal für 2 Wochen und habe dort fast, der Großteil kommt aus Portugal, da habe ich tolle Leute kennengelernt und mit denen 2 Wochen gezeichnet, Prototypen gemacht, alles Mögliche und das Geschirr für uns dort machen lassen im Endeffekt und das ist halt auch immer passend zum Gericht ist und ja, auf die nächste Reise wird es ein neues Geschirr hoffentlich geben.
Ja, was für eine Chance, das alles selber machen zu dürfen und von Grund auf dann neu zu gestalten. War Bobby Breuer denn zum Essen schon da?
Ja, ganz am Anfang war
er. Ja? Ja, und wie fand das?
Ja, gut.
Hätte auch nichts anderes.
Ja. Ja. Gut, ich glaube, dass er schon an dem Abend noch viel geschweift ist, so wie es früher das Esszimmer war.
Ja, gut, es ist natürlich auch
klar,
ein Bruch.
Klar.
Und es war natürlich auch, wie wir ja auch eingangs sagten, echt ein Wagnis, das zu machen, wie wird es angenommen. Aber du hast da nicht dran gezweifelt, ne?
Nee, also am Anfang nicht. Dann kurzzeitig so nach dem ersten Hype, wo es so ein bisschen weniger Gäste so waren, da habe ich kurz schon auch gesagt, so und so, das war, aber da bin ich auch mit Herrn Käfer und Dennis Latz, unseren Geschäftsführer, super dankbar, dass die mich halt immer wieder gesagt haben, hey, das wird, haltet durch, auch zum Team gekommen sind, gesagt hat, das wird, ihr seid super. Ich glaube, das Einzige, wenn irgendwann mal was Schlechtes gekommen wäre, eine schlechte Kritik oder sowas oder irgendwo, keine Ahnung, die ersten Rezessionen, die wir bekommen haben, komplett durchgefallen wären, dann hätte, glaube ich, der Herr Käfer anders reagiert, aber so war das also wunderbar, also wirklich, dass sie auch uns jungen Leuten diese Chance geben und uns auch führen und sagen, so macht das, ihr seid auf einem guten Weg und ja, jetzt sind wir es.
Sehr gut. Macht ihr denn auch mal, werdet ihr denn auch mal ein bisschen in der Republik rumreisen und euren Stil bekannt machen bei Forehands, Dinners, Küchenpartys oder habt ihr hier zu viel zu tun,
rauskommt? Doch, wir kommen schon auch raus, aber wir fokussieren uns jetzt erstmal komplett aufs Restaurant, dass das hier funktioniert und gut ankommt und der volle Fokus liegt halt jetzt erstmal hier und natürlich, wir haben ein bisschen Außerhaus, was wir immer machen, natürlich durch Käfer sind wir auch ein Catering-Unternehmen, großer Party-Service-Kunde und ja, ein paar Premium-Sachen machen wir dann schon. Ja.
Also Leute, ihr müsst hierher kommen und dürft hierher kommen und dürft es hier genießen.
Unbedingt.
Jens, herzlichen Dank.
Dankeschön.
War mir ein großes Vergnügen.
Mir
jetzt freue ich mich auf die Kirsche, ne? Die Kirsche war das, die ich schon probieren wollte. Ja. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und toi, toi, toi.
Ja, danke.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.